Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Jakobusbrief. Jakobus hat einen Brief geschrieben, er ist der Halbbruder von Jesus. Er war Leiter einer Gemeinde in Jerusalem und in seinem Brief kommt besonders hervor, dass er praktische Aspekte des Glaubenslebens hervorruft. Er möchte gerne, dass die Christen authentisch werden. Das heißt, das, was sie lesen, das, was sie glauben, in die Tat umsetzen. Also wirklich praxisnah. Er ermutigt die Lehre wirklich zu verinnerlichen und auch zu leben. Und er hat eigentlich so, ja, ich glaube an Jesus Christus und das war's, das findet er gar nicht so cool. Ja, also ein total pragmatischer Mensch und das hat er auch bewiesen in der Zeit der Verfolgung, ist er 62 nach Christus den Märtyrertod gestorben. Also er hat wirklich gelebt, was er geglaubt hat. Und wir wollen uns mit der Bibelstelle beschäftigen, Jakobus 1, 12 bis 15, da geht es um Prüfung und Versuchung. Ich muss die Brille anziehen, ohne geht's nicht. Okay. Ich lese mal die Bibelstelle. Selig der Mann, der die Prüfung besteht, wenn er sich bewährt, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand, der in Versuchung gerät, sage, von Gott werde ich in Versuchung geführt. Gott nämlich lässt sich vom Bösen nicht versuchen und er führt niemanden in Versuchung. Ein jeder wird von seiner Begierde in Versuchung geführt, wenn er sich von ihr locken und ködern lässt. Wenn dann die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgereift ist, gebiert den Tod. Soweit die Bibelstelle. In diesem Abschnitt geht es um Prüfung und Versuchung. Und manchmal wissen wir nicht, stecke ich jetzt in einer Prüfungssituation? Werde ich geprüft? Oder ist das jetzt eine Anfechtung oder eine Versuchung, wo ich gerade mit unterwegs bin und die mir das Leben so wahnsinnig schwer macht. Aus unserer menschlichen Sicht können wir manchmal diese Unterscheidung nicht immer genau einsortieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass dieses Wort Prüfung und Versuchung im Griechischen mit einem Wort übersetzt wird. Peirasmos. So heißt das griechische Wort für Probe, Prüfung oder halt Versuchung, Anfechtung. Beschäftigen uns wir heute Morgen erstmal mit den Prüfungen. Kennen wir alle aus unserem Leben. Ja, wenn wir in der Schule sind, wird Test geschrieben, Prüfung. Ja, gehen wir ins Studium, Klausuren geschrieben, Prüfung. Im Arbeitsleben, wenn man eine Lehre beginnt, Prüfung. Weiterbildung, Qualifikation, Prüfung, Führerschein, Prüfung. Und so begleitet es uns ein Leben lang, bis wir irgendwann mal so unser sagen, okay, ich will keine Prüfung mehr machen. Ja, also das habe ich auch gesagt, ich mache keine schriftlichen Prüfungen mehr für irgendwas. Also mir reicht es jetzt, ja. Mein Prüfungskapitel in dieser Richtung ist abgeschlossen. Ja, und wenn wir aber die Prüfung bestehen, ja, bekommen wir ein Zertifikat, eine Auszeichnung, ein Zeugnis und wenn wir das in den Händen haben, ey, wir freuen uns doch da tierisch drüber. Ja, all die Mühe, all die Arbeitsaufwand, den wir haben, ja, gehabt haben, hat sich jetzt gelohnt. Wir haben, wow, ja, wir haben eine Qualifikation, ein Gütezeichen. Und das sagt auch Gott hier uns in unserem Wort. Ja, er beschenkt uns, so in Vers 12, der die Prüfung besteht und der sich bewährt, der bekommt die Krone des Lebens. Ja, das hat Gott ihm verheißen. Und er zeichnet uns auch aus mit einem Gütezeichen, die Krone des Lebens. In manchen Übersetzungen auch mit Siegerkranz übersetzt. Und was bedeutet die Krone des Lebens? Das heißt, wenn wir diese Erde verlassen, kriegen wir die Krone des Lebens aufgesetzt. Das heißt, wir dürfen die Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus Christus verbringen. Wow, was für eine Auszeichnung. Natürlich kann der Weg schon mal ganz schön lang sein, je nachdem. Es geht nicht nur eine Prüfung, jupp, hast du die Krone des Lebens. Ja? Ich stelle mir das vor, Gott hat dir eine Krone schon gebaut. Ja? In seiner Welt hast du sie schon über dir. Ja? Und je nachdem, welche Prüfungen du hast, kommt da immer ein Edelsteinchen rein. Ja? Wird verziert. Ja? So hast du nachher am Ende, wenn du vor dem Herrn stehst, eine ganz spezielle Krone. Handmade only for you, nur für dich. Und die hat kein anderer auf. Ja? Die hat kein anderer. Das bist du, wenn du sie bekommst. Und das ist die Auszeichnung aus Gottes Sicht, so wie es hier geschrieben wird. Ist doch eine tolle Aussicht. Aber wir Menschen wollen ja manchmal direkt was haben. Das ist bei Gott manchmal anders. Und bleiben wir nochmal in der Prüfungssituation. Was zeichnet denn einen guten Lehrer/Prüfer aus? Einen guten Prüfer zeichnet aus, dass er seinen Schüler dazu bringt, anleitet, unterrichtet, die Prüfung zu bestehen. Er möchte wissen, ob du die Lektion verstanden hast, ob du sie auch in dein Leben integrieren kannst und wirst. Nur so wird das Gelernte auch praktisch. Ein guter Lehrer unterstützt seinen Schüler. Wenn du Fragen hast, geh hin und frag. Oder du verknüpfst dich mit Menschen, die diese Prüfung schon hinter sich haben. Hey, haben wir früher mal gemacht. Ja, Lateinlehrer, der hat immer dieselben Prüfungen geschrieben. Da bin ich immer eine Klasse höher, weil im Latein war ich nicht so der Flash geworden unter den Schülern. Ja. Und dann habe ich gesagt, was hat er denn da übersetzt? Ja, es war immer irgendein Krieg, weil er auch Geschichtslehrer war. Ja. Und dann konnte ich mir das schon ein bisschen angucken. Ja. Und ich habe mich vorbereitet. Ich habe aber mich mit Menschen zusammengetan, die diese Prüfung, diese Arbeit schon geschrieben haben, wo ich dann mich trainieren konnte, weil mir da ein bisschen schwerer gefallen ist. Prüfungen zeigen uns, wo ich persönlich an mir arbeiten muss. Ja, wie eben gesagt, wenn ich merke, da kommt eine Prüfung auf mich zu, da muss ich halt ein bisschen mehr tun, wenn ich merke, das ist jetzt nicht so, wo ich schon alles intus habe. Wie sieht es denn im Glaubensleben aus mit Prüfungen? Wer prüft uns hier? Gott. Gott ist der, der uns Prüfungen auferlegt. Und diese Prüfungen, ja, die treten von außen an uns heran. Es kommen Situationen von außen an uns heran. Und über die haben wir keine Kontrolle. Wir können sie auch nicht beeinflussen. Ja? Aktuelles Beispiel, wir hatten es vorige Woche, Martina, halt die Frau von Johann, Rosi, ja, sie hat einen Hirntumor, ja, ist operiert worden. Ja, und jetzt kommt die Chemo, aber das ist eine klassische Prüfungssituation, eine Glaubensprüfung. Wie gehe ich damit um als Christ? Und sie trat ja von außen heran, du hast da nichts unter Kontrolle. Und solche Prüfungen testen unseren Glauben. Wir brauchen, wenn wir sie bestehen, sie testen unseren Glauben, ja, in Ausdauer, Reife, Geduld und Vertrauen. Und wenn wir uns in solchen Zeiten auf Gott stützen und sie bestehen, mal egal wie intensiv sie sind, manche Prüfungen sind wirklich nicht gerade lecker, sage ich mal, führt es auf jeden Fall zum geistlichen Wachstum. Wir werden reif, wir wachsen in geistlicher Sicht. Und wir werden Jesus im Charakter immer ähnlicher. Wir entwickeln uns, so wie die Bibel uns sagt, zur vollen Mannesreife. Frauen natürlich inbegriffen, die sind damit benannt. Und wir werden so trainiert, im Glauben trainiert. Wir werden zu Glaubensathleten trainiert. Und Prüfungen sind Gottes Trainingsprogramm in unseren Glaubensmuskeln. Vorwiegend in Standhaftigkeit, Bewähren und Ausharren. Und Gott will damit unseren Glauben stärken, stärker machen. Und deswegen schickt er uns auch in solche Prüfungen. Und wir sollten, wenn sie kommen, auch wenn die manchmal heftig sind, uns darüber freuen, so sagt uns die Bibel. Denn selig ist der Mann, der die Prüfung besteht. Er wird die Krone des Lebens empfangen. Und Gott traut uns das auch zu. Wenn er dir eine bestimmte Prüfung gibt, und die sind immer unterschiedlich, ja, Arthur wird eine andere Prüfung bekommen wie ich, ja, Karin andere wie Ute, ja, er ist unterschiedlich, Gott guckt individuell, er weiß, was du brauchst und wo du trainiert werden musst. Und er traut uns das zu, weil er weiß, wir werden darin wachsen. Egal, ob wir einen Anlauf brauchen, um die Prüfung zu bestehen, oder einen zweiten. Manchmal fallen wir auch durch Prüfungen. Ja? Es ist dann nicht so schön, ja? Weil ich kenne das aus meinem Leben, ich bin durch eine Prüfung mal gefallen, ich bin das vorher gar nicht gewöhnt gewesen, durch Prüfungen zu fallen, weil ich sie immer bestanden habe, mal egal wie, aber ich habe sie bestanden. Und in meiner Ausbildung zur Seelsorgerin und individualpsychologische Beraterin ist mir das passiert. Und gerade das lag mir so am Herzen, ja. Die alle haben gesagt, Mensch Iris, geh zur Prüfung, du schaffst das, wer denn dann sonst? Ja? Und ich war mir auch sicher, ich habe so viel gelernt. Schriftliche Prüfung, super. Ja? Die, jetzt komme ich schon nicht auf das Wort. Die Fallbeschreibungen, ja, die Fallbeschreibungen, ja, also die theoretische schriftliche Prüfung, super. Die Fallbeschreibungen, die ich habe, kein Problem, war gut. Und dann kam ich in die mündliche Prüfung. Und ich war so aufgeregt. Ich habe gesagt, komm, du kannst das. Und ich merkte, bei der mündlichen Prüfung, ich rutsche weg. Ich wusste, irgendwas war nicht in Ordnung, konnte aber diese Drehbewegung in die richtige Korrektur nicht machen. Ich wusste, ich bin auf dem falschen Pferd aufgestiegen. Ja? Und ich konnte mich selbst nicht mehr zurückrudern und in die richtige Richtung gehen. Ich wusste, es läuft in die falsche Richtung. Je nervöser wurde ich und ich wusste, wie ich da raus bin. Die hast du in den Sand gesetzt. Hat weh getan. Und die haben gesagt, den Seelsorger hast du, aber den individualpsychologischen Teil hast du leider nicht. Musst du eventuell nochmal machen. Ich war so enttäuscht. Ja, ich habe so viel dafür gelernt. Aber ich wusste, ich habe es nochmal zu tun, weil ich wusste, Gott wollte mich in diese Position setzen. Ich habe nicht verstanden, wieso falle ich denn dann durch? Auch das passiert uns. Wir fallen durch. Aber es war so in meinem Herz gebrannt, dass ich gesagt habe, okay, mache ich ein Jahr nochmal. Ich muss die ganzen Fallbeispiele nochmal schreiben. Und nochmal zur Prüfung antanzen, mündliche. Ja, ich musste noch ein paar Pflichtkurse machen, ein paar Supervisionen, ein paar Lehranalysen. Also war noch ein ganzes Jahr nochmal Aufwand, finanziell sowie zeitlich. Bin dann hingefahren und da war auch noch ein weiter Weg. Anno, wo war das? Lörrach, gell? Nee, in Lörrach, wo die Prüfung war. Genau. Und ich habe gedacht, hoffentlich setzt das nicht in den Sand. Und unterwegs habe ich gesagt, Herr, ich habe es nicht verstanden beim ersten Mal, aber ich schon, weil ich war ja mein Ding. Und Gott hat gesagt, diesmal wirst du es bestehen. Diesmal wirst du es bestehen. Ja. Und dann kam ich dahin, da denke ich, oh nein, nicht noch die Prüferin, das ist der Hardcorer. Och nein, denke ich, nein. Ja, es gibt ja so bekannte Prüfer, die will man einfach nicht haben. Oh, was soll ich sagen? Die hat mich wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Und mir noch Fragen gestellt. Da habe ich gesagt, nee, ne? Ich habe bestanden und glaubt mir, mir ging es danach wesentlich besser, weil da wusste ich, jetzt kannst du es wirklich. habe meine Qualifikationszeichen bekommen. Ja, weil ich damit sagen will, das passiert uns auch im Glaubensleben. Wir machen da schon mal Schiffbruch. Dann aber nicht sagen, ey, du Gott, du bist jetzt schuld, du hast mich da reingeführt und jetzt habe ich versemmelt. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Wie oft neigen wir dazu? Nein. Dann machen wir halt nochmal einen Return. Ja? Dann machen wir das nochmal. Und wenn es da rauskommt, dann weißt du genau, jetzt hast du dein Gütesiegel richtig sicher verdient. Ja, ihr wisst, was ich damit sagen will. Ja? Weil Gott hat es uns zugetraut, in meinem Beispiel, er hat es mir zugetraut. Und er sagt nicht immer, beim ersten Mal kriegst du direkt grünes Licht. Manchmal braucht man einen zweiten Anlauf oder auch mal einen dritten. Ja. Wie sieht es aus mit den Versuchungen? Wer ist der Versucher? Hier in der Bibelstelle, Vers 13, sagt ganz deutlich, nicht Gott versucht. Ich lese nochmal. Niemand, der in Versuchung gerät, sage, von Gott werde ich in Versuchung geführt. Gott nämlich lässt sich vom Bösen nicht versuchen und er führt niemanden in Versuchung. Okay. Gott ist unversuchbar. Er lässt sich nicht vom Bösen versuchen, wie die Bibelstelle uns hier sagt. Und er führt niemanden hinein. Bestes Beispiel, Jesus in der Wüste. Wir kennen das bei Bibelbeispiel alle. Ja, und wenn Gott nicht in die Versuchung führt, wer dann? Ja, der Teufel, ist doch logisch, der Widersacher. Ist doch klar, ist der dran. Aber stimmt das immer so? Die Bibelverse hier in 14 sagen, ein jeder wird von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, wenn er sich von ihr locken und ködern lässt. Also, nicht der Teufel führt uns immer in Versuchung, sondern es kommt von uns, aus unserem Innern. Ja, Prüfung von außen, Versuchung, Ursprung in unserem Innersten. Die eigene Begierde. Deine, meine eigene Begierde führt uns in die Versuchung. Und die Begierde, die wir in uns tragen, das können wir dem Teufel nicht in die Schuhe schieben. Das ist allein, auch wenn wir Christen sind, unsere sündhafte Natur, mit der wir immer noch zu kämpfen haben. Ab und zu kommt dieser Adam nach oben, trotz Taufe. Und sie steckt wirklich noch stückhaft in uns drin. Nicht mehr dieser ganze Klumpen, ja? Aber es sind noch Teilebenen in uns, die noch nicht gereinigt sind. Und wir haben gelegentlich immer noch einen Hang dazu, so lange wir hier auf der Erde sind. Und das ist ein Faktum, da müssen wir sagen, okay, das ist ein Teil von uns, ja, da ist ein Stück Begierde in uns und die ist auch individuell. Und wenn wir der Begierde nachgehen, sind wir auch dafür verantwortlich, was da rauskommt. Wir sind verantwortlich, wenn wir der Versuchung erliegen und für unser persönliches Handeln. Und es gibt da manchmal wirklich diesen innerlichen, moralischen Kampf in uns. Was geschieht da eigentlich, wenn Begierde und Versuchung so aufeinander kollidieren? Satan benutzt Versuchung. Das ist das Mittel vom Feind, um in uns die begierlichen, ja, oder die bösen Begierden zu wecken. Ja? Er kennt uns einfach. Er hat uns jetzt mich 54 Jahre lang beobachtet, ja? Dich in deinem Alter. Und er weiß ganz genau, wo da noch Stellen sind, womit er versuchen kann, damit die Begierde rauskommt. Und wie macht er das? Wie macht er das eigentlich? Und die Bibel schreibt hier ganz genau, locken und ködern. Mit der Versuchung, wenn er sich von ihr locken und ködern lässt. Locken und ködern. Mit Speck fängt man Mäuse. Mit dem Leckerchen und Wurst ein Hund. Mit Würmern Fische. Komm, put, 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 komm. Irgendwann kommt sie angekrochen. Oder angerannt, je nachdem, welches Tier ich mir vor mir habe. Er hat einen ganz, ganz spezifischen Köder. Und den hat er auch für dich und den hat er auch für mich. Ja? Und wenn dieser Köder dann vor meiner Nase rumbaumelt, weckt es in mir ein Bedürfnis, eine Begierde. Und dann stehe ich da, am liebsten würde ich zubeißen oder, wenn man nicht drüber nachdenkt, macht man es schon, schub, hat man. Jetzt müssen wir wissen, das Auftauchen der Begierde, das, was von außen in mir gelockt wird, ist noch keine Sünde. Ja? Das ist einfach die Natur des Menschen. Ja? Begierde ist Sünde, kann man nicht gleichsetzen. Ja? Das Auftauchen der Begierde ist noch keine Sünde. Aber es kann dazu kommen, wenn man mehr darüber nachdenkt. Ach, ich könnte doch mal. Ach, einmal ist doch kein Mal. Rechts und links sieht das eh keiner. Bin doch alleine oder wie auch immer. Und dann gibt man diesem begierlichen Empfinden Raum. Und der führt dann irgendwann in die Handlungsebene. Also wenn ich diese Gedanken bewege, wird es schon gefährlicher. Und wenn ich auf sie reagiere, also zubeiße, den Wurm, das Leckerli, den Speck in mich aufnehme, dann ist dieser Akt diese Sünde. Prototyp kennen wir alle, Adam. Ja? Ja, wenn du den Apfel isst, ja, Gott hat verboten, ja, dann bin ich wie Gott. Ja, das war seine Begierde, Macht, ja, Macht. Übrigens sind sie die Hauptfaktoren Macht, Sex und Geld. Das sind, wo wir Menschen am meisten drauf anspringen, egal ob weiblich oder männlich, in irgendeiner Form. Ja, Macht, Sex und Geld, das sind die drei Ebenen. Was läuft eigentlich in dem Moment bei uns im Kopf ab? Wir Menschen wollen doch eigentlich gut sein, besonders wir Christen. Und ich mache mal ein Beispiel. Ich bezahle meinen Zehnten. Ich diene der Gemeinde mit meiner Zeit, mit meinem Eifer, mit meiner Liebe zur Gemeinde. Ja, und wenn aufgerufen wird für irgendwelche Opferspenden, gebe ich auch noch. Also bin ich doch ein guter Mensch. Ich habe den Maßstab Gottes in diesem Bereich auch erfüllt. Aber gefühlsmäßig betrachtet, muss mir nicht immer dabei gut gehen. Gefühlsmäßig betrachtet, kann ich sagen, ja, kognitiv, kopfmäßig weiß ich habe gut gemacht, aber innerlich fühle ich mich dabei nicht befriedigt. Geht es mir nicht gut? Habe ich doch keinen Gewinn von? Ja? Gefühlsebene ist da außen vor und kommt nicht immer auf ihr Vorteil. Und das ist das Problem, was bei uns manchmal abläuft, zwischen Kognition und emotionalem Empfinden. Ist im Moment dadurch nicht gesättigt. Und der Mensch ist nach Gewinn ausstrebend. Und meine Seele guckt, ja, wo kriege ich denn jetzt mal einen Gewinn her, wenn ich doch Christ bin? Und weil wir gerade so ein bisschen bei den Finanzen sind, ist so ein klassisches Beispiel für jeden auch verständlich, dann kommt die Steuererklärung. Und da, ja, ihr kennt das Beispiel, Albert oft genannt. Aber das ist halt so plausibel. Und da kann ich ein bisschen rumtürken. Oh ja, ob ich jetzt 10 Kilometer zur Arbeit fahre oder 11,5 oder 12, rechne ich pro Tage mal 0,3. Ach ja, habe ich nachher mal, was weiß ich, ein 20er gut gemacht oder so. Und dann habe ich einen Gewinn. Da fühle ich mich ja gut. Tut mir gut. Oh, ich habe mal einen Gewinn gemacht. Nicht immer muss ich drauf zahlen. Merkt doch keiner, Finanzamt. Erstens mal weit weg, ist mir gar nicht so direkt der Nächste. Ja? Moralisch kann ich das auch vertreten. Ach, das machen doch alle. Ist doch kein Problem. Wer prüft das denn so gut? Ach, und dann sind das nur 1,5 Kilometer. Ja, dann wird das runtergebrochen. Und so, ja, habe ich meinen persönlichen Vorteil herausgeworben. Schwupps bin ich der Versuchung erlegen. Schwupps habe ich was getan, was meine Begierde, wenn wir hier sagen, die Geldliebe, geweckt wurde und auch zugebissen hat. Ich bin mit ihr kurze Zeit schwanger gegangen, so sagt uns die Bibel hier. Ja, wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ja, ich habe ja überlegt, soll ich machen und mal ausgerechnet, da rumgegeben, Raum gegeben, bin ich mit schwanger gegangen. Und dann in dem Moment, wo ich getan habe, habe ich gesündigt, ich war unehrlich und bringe die Sünde zur Welt. Ich habe zugebissen und ich hänge an der Sündenangel. Nur, die hat ja Angel, hat ja, wenn ich den Wurm gefressen habe, einen Haken, einen bösen Haken, der in mir jetzt ein Loch bohrt, mich bohrt und da hänge ich dran. Und es werden Situationen kommen und dafür sorgt der Feind Versuchungen, weil ich da schon angreifbar geworden bin, ja, die werden sich darauf lagern. Das beste Beispiel in der Bibel ist Judas. Ja, er wurde von Jesus gerufen und Jesus wusste von Anfang an, dieser Bruder hatte eine Geldliebe. Er wusste das, Jesus wusste es. Und er durfte die Kasse verwalten. Ist ja schon manchmal ein bisschen paradox, ja? Wie der Herr so schon mal die Aufgaben verteilt. Aber ich glaube, er wollte ihm einfach eine Chance geben, sich zu revidieren und zu erkennen, was in ihm ist. Ja, und dieser Bruder hat natürlich dann ab und zu mal lange Finger gemacht. Hier mal ein Silberling weggenommen oder hier was. Ne? Ja, wir kennen das aus der Bibel. Und das war nachher so, er hing an dieser Sündenangel, an diesem Haken, wo ich eben von erklärt habe. Und er zappelte darum, er kam dann nicht mehr raus. Und je mehr hat der Feind, er konnte sogar in ihn fahren, richtig besitzen, ja. Und daraus resultiert die Geldliebe, die, wo er nachher Jesus verraten hat, für diese 30 Silberlinge. Und was sagt uns die Bibel später? Die Sünde aber, wenn sie ausgereift ist, gebiert den Tod. Und wir wissen ja, was mit Judas passiert ist. Zum Schluss hat er die 30 Silberlinge dahingeworfen, ist aufs Feld und hat sich erhangen. Jakobus vergleicht hier in diesem Text so den Prozess einer Schwangerschaft. Ja? Wie die Sünde sich entwickelt, gleicht einer Schwangerschaft. Und ich habe versucht, es mir mal so runterzubrechen. Die Begierde, also ihr Männer, jetzt ist das biologisch nicht ganz einwandfrei, aber nur ein Bild. Ja? Die Begierde ist ja in jedem in uns drin. Die Begierde ist die Eizelle. Sie ist einfach da. Dann kommt von außen die Versuchung. Ja? Die Versuchung ist die Samenzelle. Und wir wissen aus der Biologie, wenn Eizelle und Samenzelle zusammentreffen, ja, ja, entsteht was Neues. Und so ist es auch, wenn Begierde und Versuchung sich vereinigen und sich entwickeln, wie die Eizelle ein Kind entwickelt. Kommt es ja, zu einem Kind, hier kommt es dann zu einer moralischen Verblendung. Diese führt zu bösen Taten und schließlich zum Tod. Und bei uns als Christen kann das Kind heißt dann geistlicher Tod. Wir werden auf dem Gebiet geistlich in Dunkler abrutschen. Gottes Ferne. Begierde führt zur Gottes Ferne. Und der Teufel schläft da überhaupt nicht. Und sein Ziel ist ja die Trennung von Gott. Aber was ist, wenn wir in Versuchung kommen? Was ist, wenn Versuchung von uns außen rangeführt wird und wir merken, innerlich kommt was hoch, wo ich dann weiß, das ist nicht so leicht auszuhalten, ja? Oder widerspricht total Gottes Wort, weil das ist ja unser Maßstab. Wir haben Gott sei Dank einen Maßstab, an dem wir uns richten können. Und wir intensiv die Bibel kennen, desto einfacher fällt uns die Selektion, ja, nein, ja, nein, ganz einfach nein, tschüss, weg, gar nicht drüber nachdenken, wegwerfen. Es ist gut, wenn wir in Versuchungen kommen, sage ich jetzt, weil wir erkennen da unsere Schwachheiten, unsere Sündentendenzen, manchmal auch so Abgründe unserer Seele, ja, und unsere Armseligkeit und Schuld. Wir brauchen das. Und das treibt uns wieder in die Arme Jesus. Weil wir wissen, er ist unser Seelentröster. Er ist unser Schuldvergeber. Er ist der, der uns da wieder rausnehmen kann oder uns davor bewahren kann. Er will ja nicht, dass wir in Versuchung kommen. Und er ist unser bestes Beispiel, als er in die Wüste ging und er wusste genau, wer zu ihm spricht, welche Versuchung kam. Weil er seine Begierde kannte und unter Kontrolle hatte. Da war er Mensch. Deswegen kann er uns auch so gut verstehen. Ja, wenn ihr jetzt fragt, ja, Iris, was ist denn mit dem Vater unser? Das steht ja auch. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, der Satz kam mir sofort, wie ich diese Bibelstelle ein bisschen zerpflückt hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, das steht so da. Aber wenn man das aus dem aramäischen Hintergrundwissen betrachtet, heißt es auch, kann man es so sehen. Und gib nicht, dass wir in Versuchungen hineingeraten, dass wir nicht in die Falle tappen, sondern dass wir durch den Heiligen Geist, durch dein Wort erkennen mögen, was da gerade mit uns passiert. Ja? Das kann man so irritieren, führe mich nicht in Versuchung. Da wird so sagen, Gott führt in Versuchung, aber hier haben wir die Bibelstelle, nein. Dass er uns davor bewahrt, dass wir erkennen würden. Und wenn wir erkennen, dass der Böse dahinter steckt, der unsere Begierden locken will, wie die ködern will, und wenn wir sagen, stopp, nein, dann hat die Versuchung keinen Raum mehr in uns. Und dann wird sie irgendwann aufhören. Wenn ich den Hund nicht mehr füttere, nicht mehr locke mit dem Leckerli, kommt er nicht mehr. Er geht woanders hin. Prüfung und Versuchung, ihr Lieben. Und da müssen wir uns als Christen echt bewusst sein, wird uns das ganze Leben lang begleiten. Vielleicht das letzte Schlimme, begleiten heißt jetzt immer dran, also konfrontieren. Sagen wir mal konfrontieren. Es werden immer mal Glaubensprüfungen an uns herangetragen. Es werden immer mal Versuchungen an uns herangetragen. Es wird zu unserem Leben gehören, bis wir natürlich vor dem Herrn stehen und die Krone des Lebens haben. Gott liebt uns. Absolut. Er vergibt uns. Absolut. Aber er packt uns auch nicht in Watte. Er verzärtelt uns nicht. Sonst wären wir vielleicht, ich möchte jetzt keinen Kritikpunkt ansehen für diejenigen, die sich dazu entscheiden, nur von meiner Sicht her, sonst würden wir nach der Taufe all in ein Kloster gepackt werden. Und da wäre ich schon die Erste, die weg wäre. Das geht für mich überhaupt nicht. Ja, das ist nicht mein Lebensstil. Ja, aber nur mal ein Sinnbild. Ich möchte nicht Klosterleben kritisieren. Sonst müssten wir alle in ein Kloster, wumm, Türen zu, wumm. Keine Medien. Wumm. Und da können wir schön ein heiliges Leben im Wort des Herrn für den Herrn leben. Und selbst da käme Sünde mit. Begierde mit, weil wir ja Menschen konfrontiert sind. Ja? Ich wollte jetzt nur mal dieses Bild nehmen. Ja? Aber dazu hat uns Gott nicht geschaffen. Ja? Er hat uns dazu geschaffen, dass wir raus in die Welt gehen. Dass wir uns unter sein Wort begeben und die Dinge erkennen und auch mutig werden, weil wir Glaubensprüfungen bestanden haben und sagen, ich kann's, ich kann da rausgehen, ja, und da werde ich nicht in eine Falle tappen. Und wenn, da weiß ich, jetzt sind liebe Geschwister da, mit denen ich vorher drüber reden kann oder mit denen ich beten kann, denen ich mich einvertrauen kann. Deswegen ist Seelsorge gut und rechtzeitig, nicht wenn es erst zu spät ist. Wenn ich merke, da ist mit mir was nicht in Ordnung, ja, dann gehe ich zum Bruder oder Schwester. Komm, wir reden mal drüber. Es muss nicht immer, was weiß ich, manchmal ist das ein gutes Gespräch oder zwei gute Gespräche, ein Gebet. Gott wartet darauf, dass wir mit dem Gebet zu ihm kommen. Vater, ich habe da ein Problem. Ja. Ja. Es ist die Scham, die uns davon festhält, weghält. Und da ist schon wieder die Begierde. Scham hat ja, ich schäme mich, aha. Ja, werde ich meiner Schwachheit nicht bewusst. Wir sind alle schwach. Aber Gott will das trainieren, er will unsere Schwachheiten in Stärken umwandeln, damit wir bestehen draußen, damit wir an Orte gehen können, wo wirklich Sünde geschieht, damit sie uns nicht antasten. Und wenn ich da weiß, ich habe da einen schwachen Punkt, dann gehe ich da nicht hin. Dann kann Bruder XY gehen, aber ich nicht. Für mich ist das ein Gebiet, ja, ich muss auch meinen Verstand einschalten. Prüfungen und Versuchungen führen uns immer in eine tiefe Gottesbeziehung. Gott wartet auf uns mit aufrichtigen Gebeten. Ja? Gott sagt auch, hey, ich will auch, dass du verantwortliche Taten tust. Ja? Komm, steh auf, helf mit. Und wir haben im Moment Mitarbeitermangel. Ich fasse das jetzt nochmal von eben zusammen, ja. Und jetzt sind wir alle gefragt, nicht nur Einzelnen, die können bald nicht mehr. Jetzt sind wir alle gefragt, wenn jeder einen kleinen Teil dazu tut, wie auch immer, würde das funktionieren. Und vielleicht ist das eine Prüfung für uns diesmal. Wo stehen wir als Christengemeinde zusammen? Wo können wir uns eine Zeit lang investieren? Und dann wird Gott doch sagen, Prüfung bestanden, liebe Gemeinde. Prüfung gestanden, lieber Christ. Ja? Und jetzt kommt der Segen, jetzt setze ich drauf. Lass ihn fließen. Ich will sehen, haltet ihr zusammen in der Not? Kann ich wirklich Leute hier reinschicken, wo auch dann ein fester Stamm ist? Ja? Man sagt immer Säulen. Und das ist jede von uns, jeder von uns. Und Jesus spricht uns da auch sein Vertrauen aus. Dass in schwierigen Situationen, egal wo wir uns befinden, egal ob wie schlimm sie sind oder verwerflich sie sind, er uns die Hilfe gibt. Wir haben doch den Heiligen Geist und wir können sie von ihm erwarten. Er sagt ja in seinem Wort, seine Treue, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit wird ein Leben lang. Und wenn ich die erfahre, persönlich, wo ich mal was vergeigt habe, wie gnädig kann ich meinem Nächsten dann sein? Und das wird die Welt draußen spüren, ob wir authentisch sind oder nicht. Ob wir nur reden, Gottes Wort, Entschuldigung, daher reden, oder ob wir es leben, ob es auch an uns getestet worden ist. Man sagt, ja, die Versuchung hatte ich auch. Ja, ich bin auch mal in die Falle getappt. Ja, es war bitter. Aber im zweiten Mal habe ich bestanden. Es war ein harter Kampf. Aber es funktioniert. Wie ist es dann dem Nächsten? Ja, und dazu gibt es auch eine Ermutigung in Gottes Wort. Und zwar in 1. Korinther 10, 13. Und das ist wirklich so die absolute Ermutigung, was auch jetzt gleich das Ende der Predigt ist, wo ich euch auch mit beschenken möchte. Egal, welche Prüfung auf uns zukommt, jeder Einzelne oder als unsere Gemeinde, Egal, mit welcher Versuchung du, ich zu kämpfen habe in den nächsten Zeiten oder überhaupt noch. Ja. Da steht die Ermutigung. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung, Prüfung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. Er rechnet damit und er weiß, du wirst bestehen. Du wirst das Gütesiegel bekommen. Du wirst den Siegerkranz bekommen, mein Freund. Du wirst die Krone bekommen, meine Freundin, weil du mein Kind bist. Ich traue dir das zu, dass ich dich prüfe, weil ich will das Beste aus dir rausholen, weil ich habe das Beste in dir geplant und das will ich rausholen. Und das geschieht mit diesen Mitteln. Aber es ist zu deinem Besten gedacht. Du stehst auf der Siegerseite, denn du bist mein Kind. Du bist mein Sohn und meine Tochter. Amen. Amen.